Los, Pro und Konter in der Woche vom Roger Federer Comeback. Was gibt's Schöneres? Wahrscheinlich ganz viel, aber wir können das nicht bieten. Also, Fedi zurück in Doha, was können wir erwarten? Fußball-WM vielleicht in Katar, sicher ohne Jogi Löw. IB versucht gegen Ajax eine Überraschung zu schaffen. Und Frau Del Ponte springt auch nicht davon. Das und noch ganz viel mehr besprechen wir jetzt gerade an diesem Trailer.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Roger Federer ist zurück, wir sind begeistert. Zuerst mal begeistert, dass er wieder spielt. Und was dürfen wir jetzt vor ihm erwarten? Ich habe letzte Woche den Film Battle of the Sexes, bin wieder angefixt im Tennis. Hat zwar mit dem Thema nicht viel zu tun,
aber sehr wenig.
Erwarten wir vom Federer nicht nur Schaukämpfe, sondern eigentlich schon, dass er wieder mithebt, oder? Wobei, ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich ihn noch mal ein bisschen gesehen kann, muss ich ehrlich sagen. Für mich hat der Gaul seinen Dienst schon getan, er darf jetzt einfach noch ein bisschen machen, was er will, würde ich mal sagen.
Sein Gnadenbrot abholen. Nein, also da tust du also Roger Federer extrem unrecht.
Nein, lass mich jetzt doch einmal
einmal.
Die Gelegenheit hat zum
Ausreden.
Wenn man immer wieder bringt, man unterbricht zwar selber permanent alle in so Talkshows, aber wenn man selber unterbrach wird, jetzt lassen Sie mich doch auch mal ausreden, ich lasse Sie ja
genau ausreden, so.
Was nicht stimmt. Ich würde nur sagen, es wird ihm sicher keinen Spass machen, wenn er permanent nur noch verliert. Ganz klar nicht, aber ich glaube, jetzt, der Druck war auch schon grösser auf dem Roger Federer. Auf das können wir uns als gemeinsamen Nenner wahrscheinlich einigen.
Ja, also die grosse Frage ist jetzt, kommt er in Doha zurück, am Mittwoch voraussichtlich, zum Zeitpunkt von der Aufnahme ist der Spielplan noch nicht aus, spielt entweder gegen Herr Evans oder gegen Herr Shardy, zwei Gegner, die er normalerweise logischerweise im Griff hat. Jetzt im Moment wissen wir nicht, wo er steht. Ich glaube, das dürfen wir so sagen. Ich glaube, in Doha müssen wir jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass er da von Sieg zu Sieg eilt. Der potenzielle Finalgegner ist der Dominic Thiem. Der ist als Nummer 1 gesetzt, Fedi ist 2. Ja, wäre ein interessanter Test. Borna Coric, der Shapovalov, so rum ist der Name richtig, würde potenziell im Weg stehen, wenn er die eine oder andere Runde übersteht. Also ich würde jetzt mal sagen, in Doha erwarten wir ein, zwei Runden, vernünftigen Auftritt, schauen, dass sämtliche Gliedmassen am Schluss noch dort sind, was sie am Anfang waren. Ich glaube, das ist wichtig. Und nachher geht es aber darum, dass in der Woche drauf, wenn jetzt der Turnierkalender nachher auch wieder ein bisschen in Schwung geratet, dort erwarte ich schon, dass der Roger Federer wieder vorne mitspielt. Also sprich, sehr nah an der Top 2, Top 3 ist. Also Djokovic, Nadal und, wenn man will, der Team dazu zählen im Moment, dann noch der Dominic Thiem. Also das, glaube ich, das ist auch sein Anspruch und das darf auch unser Anspruch sein.
Das darf sicher auch sein Anspruch sein. Ja, ich nehme auch nicht an, dass er andere Ideen hat. Also, wie gesagt, nur um das mitmachen willen, so wird er nicht mitmachen. Er will schon ein Match gewinnen und nochmal vorne mitspielen nehme ich an, sonst müsste ich es ja gar nicht machen. Also wenn man das Gefühl hätte, ich kann nicht mehr mitheben, das ist, Körper ist geschunden, hätte er wahrscheinlich eher gesagt, ich trete zurück. Was ich nicht ganz verstehe, muss ich ehrlich sagen, dass man auf Doha und dann glaube ich noch Dubai ziemlich unappetitlich, muss ich sagen, aus politischen Gründen, dass man sich da nicht ein bisschen stärker engagiert, aus der Sicht von Roger Federer und da Menschenrechte und alles. Ja, man sagt dann immer, es kommt er wieder mit seinem moralinsauren Finger. Ja gut, ich finde aber, das ist das Thema. Und wenn ihn das nicht interessiert, okay, muss selber wissen. Was ich überhaupt nicht verstehe, dass man mit diesen schrecklichen Schuhen, mit diesen Ohnen, mit diesen Servalen, mit diesen Rouladen, die es unten hat an der Sohle. Also, sie sehen das schrecklich aus. Aber der Schweizer hat ja die Fähigkeit, dann einfach zu sagen, aber sie werden vom Roger Federer gemacht. Was ja auch nicht stimmt, der hat sie vielleicht mitdesignt. Aber dann ist man sofort blind. Das kommt mir vor, wie die Zeit, wo man den Alinghi hinten angefiebert hat. Jeder Depp hat so eine schwarze Kappe da gehabt, ist vor dem Fernseher geklebt und hat gar nicht gewusst, was da passiert. Man hat Segelboot gesehen. Gut, man ist Segelnation. Hat man heute auch wieder irgendwo gehört. Segelnation Schweiz. Also das Binnenland per se, das es eigentlich gibt auf dieser Welt, wo sicher kein Meerzugang hat, ist eine Segelnation. Okay. Aber die Tennisschuhe, die möchte ich eigentlich nicht sehen.
Okay, gesagt. Aber, die aber du hast die Chance, bleibt da, oder?
Also, es ist zu befürchten, ja.
Er hat, ich glaube, abschließend ist es noch nicht geklärt, aber im Training hat er scheinbar die Schuhe gedreht und jetzt wird das riesiges Bohai daraus gemacht, dass allenfalls der Roger mit seinen eigenen Schuhen schlaft. Macht ja auch Sinn. Also wenn bei einem Schuhhersteller einsteigst und du bist der berühmteste und wahrscheinlich beste Tennisspieler von der Geschichte, dass dann ja, möglicherweise Tennisschuhe designst, das dünkt mich durchaus vernünftig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass um demnächst, wie man hört, mindestens die Finanzpresse schreibt, dass demnächst an die Börse geht, dann muss man ja weiter auch noch ein bisschen wirbeln, ein bisschen ja, die Vorfreude oder was auch immer, Aufmerksamkeit steigern. Würde mich jetzt nicht, aber also ehrlich gesagt interessiert mich das herzlich wenig, ob er jetzt in On-Schuhen oder in Nike-Schuhen oder keine Ahnung, mit ein paar Hawaiianas-Flipflops irgendwie aufläuft. Wäre auch noch eine Herausforderung, keine Ahnung, würde wahrscheinlich
ja, gut, machen. Du bist natürlich auch kein Ästhet.
Nein, das stimmt. Das fällt mir jeden Morgen.
Ist mir im Prinzip auch gleich, was draufsteht. Ich finde einfach, der Roger hat immer einen gewissen Stil gehabt. Wenn seine Farbwahl immer glänzt, eigentlich immer sehr gut gepasst zu ihm. Die Auftritte mit Wimbledon und so weiter. Aber die Schuhe sind einfach nicht schön. Also sagen die, was es gibt, mit den Rouladen unten dran, ob es Kohl- oder Himbeerrouladen sind, eigentlich gleich, sieht einfach schlimm aus.
Moment.
Wirklich schlimm. Moment. Also das sind nicht schön.
Nichts gegen Himbeerrouladen.
Ich habe nichts gegen Himbeerrouladen. Ja,
du hast jetzt gerade so Himbeerrouladen in ein schiefes Licht gekriegt.
Nein, sie sind einfach unter der Sohle von einer Schuhe nicht gut aufgehoben, grundsätzlich nicht, sondern eher zwischen meinen zarten Lippen.
Oder in meinem Magen.
Wirklich feine Biskuit-Gebäck reinbeissend.
Genau, also wenn kein Wehen, dann für mich doch gerne Himbeerrouladen. Aber jetzt, also spannend ist ja schon, jetzt kommt er nach mehr als einem Jahr Pause zurück, wird gleich 40. Wenn man sich, also wer jetzt behauptet, er weiss, was kommt, ja, der lügt offensichtlich, ist relativ schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Jahr Pause mit komplettem Wiederaufbau etwas vom Besten ist, wo in einem Profisportler nach so einer langen Karriere überhaupt passieren kann. Also von dem her finde ich, darf man tatsächlich dann eben auch relativ viel erwarten, dass man sagt, schau, er wird kaum, aber das, mittlerweile sieht man schon einen Djokovic, wo man gehört, der Marian Weida, sie vertraut, hat das vor kurzem verlauten, dass man Turnier bewusster aussuche, dass man mehr Wert in Zukunft auf Erholung legt, dass das bei einem Federer wahrscheinlich jetzt noch einmal in zusätzlicher Seriosität gemacht wird, das liegt auf der Hand und das ist auch zulässig. Ich glaube aber, dass die Turniere, die er spielt, dass dort sowohl der Anspruch als auch die Erwartung darf sein, dass es ernsthafte Versuche sind, tatsächlich dann auch zu gewinnen und eben nicht einfach nur ein bisschen mitzulaufen. Doha kann man jetzt sagen darüber, was man will, menschenrechtstechnisch. Ich glaube, eines von den Turnieren, wo er mit die beste Bilanz hat, also irgendwie 26 Siege und 3 Niederlagen habe ich noch immer gelesen. Schon ewig lang nicht mehr verloren.
Vollkommen irrelevant.
Also,
das kann man sich ja auch aussuchen. Also, wenn man natürlich schon fair sein mit den anderen Spielern. Also, das kann sich auch nicht jeder leisten, sich Turniere auszusuchen. Die, die auf dem Sprung sind, die müssen einfach mitmachen und so viele Punkte sammeln wie möglich. Aber wenn ich Topspieler wäre jetzt, auch wieder Djokovic, würde ich mir das auch aussuchen und sagen, hey, vor allem, schau mal, Longevity von der Karriere, also wie kann ich das nachhaltig gestalten, dass ich möglichst lang gesund bleibe, dann muss ich nicht in jedem Turnier mitmachen, ganz klar.
Also, Tipp, wie kommt wie weit runter, noch schnell zum Schluss?
Final.
Oh, nicht schlecht. Ich glaube, irgendwie so, es gibt so ein Aus gegen Djokovic im Viertelfinale, das kann ich mir vorstellen. Was aber total okay wäre, es wird erst nachher gehen zum Wurst.
Ja, das passt.
Nächstes Thema.
Wir bleiben gerade in der Region. Fußball-WM in Katar, zuerst norwegische Fans und Fußballclubs, jetzt auch Pro-Fans in Deutschland, äußern sich zu dieser WM in Katar. Man will keine Weltmeisterschaft auf einem Friedhof, hat es geheissen. Am Pro-Fans sagen, will der DFB noch einen letzten Rest von Glaubwürdigkeit behalten, muss er seine Teilnahme an diesem Turnier absagen, und zwar jetzt, sagen die Fans. Ich frage mich da schon, lässt man sich von dem beeindrucken oder würde man das einfach als quasi moralinsaure Gedanken weg von Leuten, die eigentlich gar nicht wissen, um was es geht, nämlich nur ums Geld?
entscheidender Nachsatz gewesen. Also ich gehe davon aus, dass man das selbstverständlich wegwischt. Für das hat man hat sich entschieden, damals, vor mittlerweile, was sind es, etwa 6 Jahren, die WM durchzuführen in Katar. Man hat gewusst, um was es dort geht. Man hat nachher, nachdem man festgestellt hat, dass es überraschenderweise im Sommer sehr heiß ist in der Wüste, entschieden, dass man im Winter die WM ausrichtet. Man hat den kompletten Spielplan über den Haufen geworfen, auf den Kopf gestellt, so man muss es formulieren. Hat keinen Aufwand gescheucht, tatsächlich. Bis jetzt ist noch niemand in den Sinn gekommen, das irgendwie in einer ähnlichen Form für irgendetwas anderes zu machen, aus FIFA-Perspektive. Also selbstverständlich wird man sich von jetzt diesen Fanprotest, Boykottaufruf, nicht beeindrucken. Was mich interessant ist, also es geht ja um unter anderem einen Bericht, der davon handelt, dass 6'500 Arbeiter in Katar im Zusammenhang mit diesen Baustellen ihr Leben verloren haben. Also da fallen dann auch tatsächlich sehr unappetitliche Ausdrücke wie Arbeitssklaven etc. Was interessant ist, dass in Norwegen ja tatsächlich dann eben nicht nur, in Anführungszeichen, die Fans, das kann man jetzt sehr schön falsch verstehen, aber so meine ich es nicht, sondern tatsächlich auch Profiklubs sich geäussert haben. Also Rosenborg Trondheim ist einer von 6 norwegischen Profivereinen, die sich gegen die WM stellt, aus ethischen und moralischen Gründen. Die Älteren unter uns erinnern sich, das war mal so gewesen wie, also, ja, weiss nicht, Serienmeister, so das Lyon von Norwegen oder der FCB von Norwegen irgendwie in den Nullerjahren. Also doch, ein Club mit einer sehr stolzen Tradition. Das gibt dem Ganzen eine neue Qualität. Ich glaube, am Ende ändert es einfach nichts. Und man kann sich auch fragen, ob es jetzt noch Sinn macht, weil man hat jetzt jahrelang darüber diskutiert.
Ja, aber das ist ja immer der gleiche Effekt. Also das hast du bei Olympischen Spielen, das hast du bei Fußball-Weltmeisterschaften. Die werden vergeben, irgendwie x Jahre später wird es dann zum Thema, wie Olympia in China zum Beispiel auch, wo jetzt das letzte in den USA wieder Boykottmöglichkeiten diskutiert worden sind. Wenn es dann akut wird, dann kümmert man sich darum. Und eben, die Menschenrechtsverletzungen, die dort zum Tagesgeschäft gehören, dass man Billigarbeiter aus Nepal, was sie einfliegen lässt oder einreisen lässt und sie dann kaum zahlt und sie unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten lässt. Der Bericht vom Guardian ist, glaube ich, 6'500 Tote und die ändern auch nichts. Also, dass man da gar sagt, ja, der Fußball hilft dort, die Lebensumstände zu verbessern. Das ist Quatsch, da passiert nichts. Das interessiert dich gar nicht, weil es nur um Kohle geht, das ist ganz klar. Das kann man ja noch verstehen. Aber wenn sich dann die Leute so wehren, dass eben auch Fußballclubs selber anfangen, darüber nachdenken, dann könnte es etwas auslösen. Ich frage mich, was jetzt in der Schweiz passieren würde, wenn die Fußballfans sich zusammenschliessen und sagen, wir verlangen von unseren Clubs, dass sie nicht in die WM gehen, dass der Schweizer Fußballverband unter Druck setzt und sagen, nein, wir machen da nicht mit. Ich weiss, was dann passiert, dann kommt der gleiche Reflex, wenn wir schon bei Swiss Olympics sehen, ja, wir sind eigentlich viel zu klein, wir können unseren Athleten nicht im Weg stehen, die haben vielleicht nur einmal im Leben Gelegenheit, in ein Land zu reisen, wo Menschenrechte nicht wert sind und dort im Winter Fußball-WM zu spielen. Darum müssen wir das unbedingt ermöglichen. Auch das ist nichts als Lug und Betrug, es geht auch dort nur um Kohle. Also das, ich sage, es kann nur etwas passieren, wenn grosse Sponsoren sich dagegen wehren. Und da setze ich meine Hoffnungen auf die Amerikaner, weil die haben die Möglichkeit, mit dem Gesetz, nämlich alle dazu zu zwingen, nicht dorthin zu gehen. Und das betrifft dann auch Sponsoren und eventuell eben auch Übertragungsrecht. Und dann könnte etwas passieren. Und dann ist den Amerikanern, wie wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, egal ob jetzt das 2 Wochen oder ein Monat vor dem Ereignis ist, die setzen dann das durch. Aber sonst wird nichts passieren.
Ja, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig. Was ich aber finde, ist ein entscheidender Unterschied und da kann sich der Fußball nicht so leicht aus der Verantwortung stellen. Also ich finde, wenn Swiss Olympic sagt, es gibt Athleten, die trainieren seit 6-8 Jahren tatsächlich auf jetzt Peking 2022 her, zum Beispiel, ist das ein Argument, das ist zulässig, weil das sind zum Teil Randsportarten, irgendwelche Alpine Snowboarder oder Aerials oder whatever. Irgendwie Leute, die immensen Aufwand betreiben, wie Profis leben, nicht wie Profis gezahlt werden, nicht wie Profis verdienen, und die haben wirklich alle 4 Jahre eine Chance, im Rampenlicht zu stehen. Fußball. Also wer an einer Fußball-WM reist, ist zu 99,72% plus minus Profi und vernünftig gezahlt. Dem sein Wohlstand und dem die Vergütung für seinen Aufwand hängt im Normalfall nicht von der Teilnahme an dem Anlass ab. Also ich finde, da gibt es eine andere Qualität. Da kann man als Fußballverband andere Maßstäbe anlegen und tatsächlich sogar mal einen Entscheid treffen, finde ich. Ich weiss nicht, ob man das muss, bin ich wirklich unentschlossen. Aber Swiss Olympic hat meiner Meinung nach nicht das Recht, zum Beispiel in einem neuen Rot, wo Aerials Springer ist, das sind die Skiakrobaten, zu sagen, vergiss es, du kannst jetzt leider nicht gehen. Weil wir finden, es ist nicht in Ordnung, dass das in Peking in China stattfindet, wo Menschenrechte verletzt werden im nächsten Spiel. Ob jetzt, wer ist ein gutes Beispiel, der Silvan Wittmer mit der Schweizer Nazi auf Katar kann, ändert für ihn. Es ist sicher unschön, wenn er nicht darf an einer Fußball-WM, logisch, aber es ändert für ihn relativ wenig. Also von dem her, das würde ich nicht 1:1 vergleichen.
Das ist ein gutes Argument und das Argument sticht auch. Was auch sticht, ist, dass der Jogi Löw wahrscheinlich genau darum erklärt hat, dass er nur noch DM macht.
Wenigstens einer ist konsequent.
Die WM auf Katar verzichtet, die Frankfurter Allgemeinheit titelt endlich. Ist der weg, der Jogi Löw? Ich weiß nicht, ob es so ernst gemeint war, aber er hat angekündigt, dass er nach der EM Schluss macht, zieht jetzt als Lahmi Enter in das Turnier und würde eigentlich gescheiter sagen, ich höre jetzt gerade auf. Aber das bringt er auch nicht über sein Herz wahrscheinlich. Das lässt ihm Stolz nicht zu. Also in seiner Lage hätte ich jetzt gesagt, ich höre auf. Das bringt nichts mehr. Jetzt hat er sich da wieder verstrickt in eine mögliche Diskussion mit den ehemaligen Bayern und aktuell auch Dortmund-Spieler Hummels, Boateng und Müller. Rückkehr ausgeschlossen. Er hat jetzt gemerkt, und Toni Kroos hat ihm so gesagt, sein Versuch, das Ganze umzukrempeln, ist grandios gescheitert. Der Plan ist total in die Hose. Man darf nicht vergessen, das letzte Spiel 0-6 in Spanien. Das haftet immer noch, man redet nicht mehr so davon. Aber der Verband, der ist aus USA angeschossen mit dem Trainer. Also ich hätte gesagt, Schlussstrich, ziehen, neu anfangen. Der Jogi macht es jetzt quasi auch wieder auf Raten, weil er nicht sehr entschlusskräftig ist. Also ich weiß nicht, ob das gut rauskommt. Ich habe eher das Gefühl, der DFB rasselt dort in eine ganz schräge Vorstellung rein, weil das hat hundertprozentig Auswirkungen auf die Psyche der Spieler. Die kriegen das ja alles mit. Wenn es eine Führungsschwäche gibt, dann wirkt das immer oder praktisch immer auf die Leistung von einer Mannschaft aus.
Ja gut, also das ist jetzt, also man kann Lame Ducks kann man immer herbeikonstruieren. Das ist grundsätzlich zulässig. Warum nicht? Aber also
das
im Jogi Löw, im Jogi Löw nach 17 Jahren.
Definition vom Begriff Lame Duck.
Ja gut, also der Jogi Löw ist bis irgendwann, was ist es, Mitte Juli Nationaltrainer der Deutschen, und wer will Erfolg haben mit der Fußballnationalmannschaft, muss sich dort in irgendeiner Form unterwerfen, oder? Also wenn es keine Alternative gibt und du willst Erfolg haben, dann musst du wahrscheinlich am gleichen Strang ziehen wie der Trainer und wie der Rest der Mannschaft. Ich würde jetzt auch sagen, dass der Jogi Löw in den letzten, was sind es, 17 Jahren, habe ich heute gelesen, ich habe es nicht nachgerechnet, aber es muss sein, ja, 17 Jahre, seit 2004, dann hat er als Assistenz von Klinsmann angefangen, bewiesen hat, dass er weiß, von was er redet, dass er auf der Höhe von der Zeit ist, dass er hat maßgeblich mitgeholfen, tatsächlich der DFB das 21. Jahrhundert zu führen und dort als eine von der treibenden Kräfte zu etablieren. Er hat es tatsächlich verdient, dass er jetzt irgendwie den Job nach seinen Regeln und nach seinen Bedingungen mindestens kann zu Ende bringen. Es ist ja so ein bisschen ein Kompromiss, oder? Dass er sagt, schaut, Katar lohne ich, das ist dann wahrscheinlich wirklich zu viel des Guten, aber jetzt noch einmal in Sonnenuntergang, das letzte Mal, dazu passt eben, dass man die alte Band noch einmal ausgrabt, wahrscheinlich der Müller, Zeichen stehen ja offenbar ein bisschen drauf, dass Thomas Müller dann plötzlich wieder in dem DFB-Kader auftaucht, zeigt auch, dass er lernfähig ist, also das ist eine Qualität, das ist gut, wenn man merkt, man hat sich irgendwie verritten, man muss einen Schritt zurück machen, das ist nichts Negatives. Finde ich total okay. Ich weiß nicht, wer soll denn stattdessen kommen? Also irgendwie
Christian Rose,
aber ich glaube nicht, dass die Deutschen da wären.
Nein, da kannst du wahrscheinlich immer einen fixen Nationaltrainer haben. Da kannst du sagen, wir nehmen den Hansi Flick mit nach der WM, nach der Meisterschaft. Das weiß man nicht. Nordamerikaner machen das häufig. Und es funktioniert wunderbar. Schnell Interim ad hoc einen Interimstrainer aufstellen.
Oder aber das nicht Zeug im Fußball.
Nein, nicht im Fußball. Aber es muss ja auch nicht immer alles so kompliziert sein. Ich finde einfach den Eindruck, den er hinterlässt. Natürlich hat er eine wahnsinnige Leistung vollbracht mit dem Weltmeistertitel in Brasilien. Aber nachher der Umbruch, da ist er auch nicht der Typ dafür. Ich glaube, die Entscheidungen fallen ihm viel zu schwer, sich von jemandem zu trennen. Hast du auch gesehen, wenn er da überfallsmässig in die Zebenerstrasse eingezogen ist und nachher gesagt hat, Müller, Boateng, Hummels will ich nicht mehr, zack, wieder gegangen. Nachher der Abteilung Attacke, Muli Hoeneß, Munition geliefert hat, ohne Ende, um den Konflikt wieder aufzubringen. Also das ist schon nicht geschickt gewesen. Also als Krisenmanager taugt er nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber das Recht, natürlich hat er das Recht, um noch zu machen, was er will. Er hat ja einen Vertrag. Natürlich hat er grossartige Leistungen vollbracht mit dem DFB. Aber nach der WM in Russland hat er aber bewiesen, dass er eben kein Krisenmanager ist und nicht fähig ist, einen Umbruch einzuleiten, weil der ist total in die Hose. Was auch total in die Hose ist, bisher ich sehe es auf dem SC Bern. Jetzt kommt langsam ein bisschen Schwung auf. Aber jetzt haben wir, wie du so schön geschrieben hast, Los Vojos del Verdad para el Clube Patin para Hielo del Berna. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat. Mein Spanisch ist nicht sehr gut, muss ich sagen. Aber die Wochen der Wahrheit für den SC Bern. Bald mal 5 Spiele in 7 Tagen. Also der Spielplan ist streng. Das wissen wir, das ist Corona-bedingt. Wie weit auf schafft es der SCB? Das werden wir sehen. Ich glaube fast, dass er Pre-Playoffs schafft, der SCB problemlos. Verwünschen die Lakers oder Ambri?
Ja, also ich glaube, da können wir schlecht Krawall vom Zaun brechen, wenn man schon nur mal schaut, wie viele Spiele noch zu spielen sind. Also SCB hat da bei beiden deutlich weniger Matches, die bleiben, um die verbleibenden Punkte aufzuholen. Man hat jetzt den Lauf, man hat das nötige Glück. Also wenn man unter der vergangenen Woche gesehen hat, wie gegen HCD, wo es 6 Pfosten- und Lattenschüsse gehabt hat, wo Bern nachher gönnt. Also der Match kann problemlos in diese Richtung kippen. Und dann mit der Niederlage gegen Lugano am Tag darauf hat man dann wieder zwei Niederlagen in Folge. Dann wird schon wieder diskutiert, ist dann die Konecker-Verpflichtung wirklich sinnvoll gewesen und hat man nicht müssen coronamässig sparen. Also es ist sehr nah als benannt und ich glaube, es ist auch noch sehr, sehr sensibel, das Gleichgewicht dort. Spannend wird jetzt schon sein, wie der SCB sich nachher auch gegen namhafte Gegner schlägt. Eben, wenn jetzt wirklich Schlag auf Schlag Woche für Woche eben sogar mehr. Also auch 2 Tage oder im höheren Rhythmus da etwas auf einem einprasselt. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist ein Vorteil, dass sie so eine Art Playoff-Rhythmus können überkommen vor allen anderen. Ich glaube, das gilt immer noch. Jetzt muss man einfach beweisen, tatsächlich, dass man in der Lage ist, so eine gewisse Grundstabilität hineinzubekommen. Also, dass man nicht mehr unter ein gewisses Niveau fällt, was ja eigentlich so der minimale Qualitätsanspruch müsste sein. Wenn das gelingt, ja, dann will ich eigentlich nicht als einer der vorderplatzierten Clubs nachher in den Playoffs plötzlich auf den SCB treffen. Dann wird es unangenehm.
Ich denke es auch, ja. Weil die Mannschaft hat schon etwas drauf. Sie hat zwar ein paar Spieler, die nicht mehr die Leistung bringen oder nicht die Leistung bringen, die man von ihnen erwartet hat. Aber auch die können wieder irgendwo reinkommen, wo man sagt, jetzt ist der wieder in Form. Und die Mannschaft dann ohne Druck, wie wir sagen, viel erwartet man nicht mehr. Man erwartet, dass die Pre-Playoffs schaffen. Und dann sagt man, wie so schön ist die Floskel, das ist alles möglich. Stimmt ja auch. Dann ist der Druck weg und dann könnte es ganz, ganz schlimm werden für einen Club in Zürich zum Beispiel, der dann noch mit 5 Ausländern antritt und sich selber auch immer mehr Druck aufladet. Wie sieht es aus mit unserem Schweizer Meister IB auf der anderen Seite von der Stadt in Bern? IB im Gegensatz zum SCB.
Die sind international.
Ja, auf der gleichen Seite, aber.
Sie sind gerade einer von der Papiermühle.
Ideologisch. Gut, auf der anderen Seite von der Papiermühlenstrasse von mir aus. Die brachen dort, wo dort ein Haufen Autos
stehen.
Ja, also es ist ideologisch so ein riesen Unterschied. IB und der SCB. Aber IB spielt international, der SCB würde, wenn es das geben würde. Die Saison ja nicht in der Champions League rennen, zumindest in der National League. IB spielt gegen Ajax. Und Ajax ist der Club von Johan Cruyff. Darum muss ich sagen, IB hat keine Chance.
Johann Cruyff ist tot, das ist bekannt. Von dem her...
Ja, aber der Geist wirkt noch. Das ist der Club ist durchsetzt von dem Geist und das ist grossartig.
Das ist grundsätzlich grossartig, aber wir haben jetzt beim FC Barcelona in den letzten Jahren Monaten vor allem auch gesehen, dass es allein nicht reicht, der Geist von Johann Cruyff. Den kann man auch mit Füßen oder anderweitig irgendwie
treten. Gut, der Geist von Johann Cruyff kann auch nicht überall sein. Wenn er in Amsterdam ist, kann er nicht gleichzeitig in Barcelona sein, wenn er ein Geist ist.
Blödsinn. Also, du unterschätzt im Johann Cruyff seinen Geist unterschätzen. Das ist Blasphemie. Es tut mir leid, das finde ich unangenehm.
Nein, also ganz
kurz zu IB Ajax. Also, ein Problem haben wir natürlich. Der Goalie. Bis jetzt hat ja IB das Glück gehabt, in der letzten Runde gegen Leverkusen zum Beispiel, dass der Gegner, goalie-technisch eher herausgefordert war. Dort hat man mit dem Ersatz-Goalie müssen spielen, mit dem Herrn Lomb, der doch auch einen Anteil daran hatte, dass ich nachher weitergekommen ist. Jetzt fällt zwar auch der Herr Onana aus, der Nummer 1 ist bei Ajax, Dopingsperre. Steht jetzt aber der Stecklenburg im Goal, das ist jetzt nicht so ein schlechter. Und IB fällt endlich auch einmal der Goalie, denkt sich jetzt wahrscheinlich der Gegner. Der Vobaumus kann nicht spielen, Hirnerschütterung. Jetzt steht im Goal der Guillaume Favre, älterer Herr, lang beim FC Thun gespielt. Sicher ein solider Profi, aber ich weiss nicht, also seine letzten Auftritte, zumindest letzte Saison, man hat ein das Gefühl, er hat eh schon ein bisschen nachgelassen gehabt. Vobaumus ist eigentlich einer, der sich jetzt gut entwickelt hat in den letzten Monaten, sicher in dieser Saison, kann man sagen, hat er nochmal einen Schritt gemacht im Vergleich zu vorher. Also ich glaube, das ist ein Problem, wenn man sich auch überlegt, dass mit Ajax ein Gegner kommt. Nummer 1 in Holland, Platz 1 in der Tabelle von den letzten 10 Matchen, ich glaube 9 gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also denen läuft es. Wird, glaube ich, noch eines schwieriger unter diesen Voraussetzungen. Also ja, ich bin da nicht so optimistisch.
Von dem können wir ausgehen. Das ist bei der ganzen Diskussion um Leverkusen immer ein bisschen zu wenig mitgeschwungen, dass der Club Leverkusen eigentlich in einem Tief steckt und nicht mehr ein Top-Club ist in der Bundesliga, wenn man das so gern gesagt hat, sondern momentan eben halt nicht.
Gut, das ist, weil IB sie dermassen demoralisiert hat, sie in das Loch gefallen, oder? Das ist ganz klar.
Also gut. Und die Frage ist, gelingt der nächste Cup? Da sage ich nein.
Ich sage,
das Format ist,
musst
du jetzt ja sagen.
Ich sage, ja, also genau, sonst herzlich willkommen bei Pro und Pro, im Format, wo wir immer auch für alles sind. Nein, es klingt, wenn, unter der Voraussetzung, dass man jetzt ein Auswärtsspiel in Amsterdam übersteht und nachher im Rückspiel mit einem gesunden Vobaumos vernünftig die ganze Chance irgendwie über die Runde bringt.
Jetzt also am Wochenende. Sieht, der Herr Wagemutig, Herr Gysi, muss sich ohne Absicherung auf Test rauslässt und nicht einfach ja sagt, sondern
wenn, von unserem, aber und... Von unserem Formel 1 Reporter Roger Benoit und vom Roger Benoit Lehrer heisst Siegenlehre gelehrt, immer ein Hintertürchen offen lassen.
Ist es ja, so, aber nicht, wenn man einen Tipp abgeben muss.
Sollte man sich merken, sogar gut beim Tippen. Also, jetzt, letztes grösstes Thema, das Verhüllungsverbot am Wochenende ist abgestimmt worden. Offenbar wird es schwierig, sich zu verhüllen. Ab irgendwann, irgendwann in den nächsten 2 Jahren, sollte man die Burkas weglegen und randalieren dürfen. Genau, randalieren darf man auch nur noch unverhüllt etc. Kann man darüber streiten politisch? Gehen wir nicht darauf ein, auf das Thema, glaube ich. Finde es dumm. Aber als Altner. Ich glaube ja, das Egerkinger Komitee, das ist ein sehr nahe Alte.
Ja.
Die haben eigentlich, das ist alles nur ein U-Boot. Die Burka, die wissen, dass 17 Muslime in der Schweiz, dass die sich nicht verfrühlen, das ändert nichts an irgendetwas. Ich glaube, der Walter Wottmann ist auch einer von denen aus der Region Alte, die darunter leiden, dass der EHC Alte die furchtbare Power-Maus als Maskottli hat, der bei den Heimspielen ein bisschen Holz rumhampelt und sich irgendwie zum Aff macht und seit 1994 dafür sorgt, dass der EHC Alten nicht mehr aufsteigt und versucht jetzt auf diesem Weg, ich gebe zu, das ist eine radikale Lösung, das in die Verfassung hineinzuschreiben, aber versucht jetzt so der EHC Alten wieder auf die Erfolgsspur zu spielen. Das bin ich sehr dankbar und ich hoffe, das nützt tatsächlich etwas.
Ja, deine Sage hat bei mir einen fruchtbaren Boden. Also, die haben x-mal schon gegen Maskottli gewettet. Die sollte man verprügeln dürfen. gegen die Oldner Paar muss ich in einer Kolumne etwas geschrieben haben, bin ich bedroht worden von Oldner Fans. Das ist so eine Institution, die darf man doch nicht anzweifeln, das ist etwas Wunderbares. Kult hat es geheißen, alles ist Kult, es ist eh alles Kult und ein Klassiker und etwas zwischen denen gibt es nicht mehr. Nein, absolut richtig, die Maskottli haben bei uns auch eigentlich gar keine Kultur. Das beste Beispiel ist der EHC Biel, hat einmal das Maskottli Packi eingeführt und ist sofort abgestiegen und das Maskottli ist verschwunden und nie mehr auftaucht und seither ist alles gut beim EHC Biel. Also
die haben es gelernt.
Die haben es gelernt, genau.
Alter hat es eben auch so gemacht. Die haben 94, 93, 94 das Maskottli eingeführt, ist man abgestiegen und dann hat man es aber behalten und ist immer noch im B. Das ist furchtbar.
Ja, das ist der Curse.
The curse also, of Walti the great. Wotman for the win.
Absolut. Wir wollen schnell zum Endspurt, weil einer von uns zwei hat keine Zeit mehr und ich bin es nicht. Also machen wir jetzt vorwärts. Lassen wir los, Endspurt.
Endspurt.
Endspurt, die Hockey-Reform. Die Hockey-Bosse letzte Woche plötzlich verkündet, Pause, zurück auf Feld 1. Wir reden im Sommer wieder drüber. Kommt es jetzt gut?
Da werden wir schauen. Das ist sicher, dann muss man auf die Finger schauen. Immer und immer wieder. Ich habe den Verdacht, dass man es auf den Sommer legt, weil dann die Hockey-Fans nicht mehr so aufmerksam sind. Und man Haufen will durch das Hintertürchen dann wieder rückgängig machen, was man jetzt versprochen hat. Leichtathletik. Ist Frau Del Ponte jetzt schon besser als Frau Cambungi?
Nein, natürlich nicht. Hat zwar jetzt Halle-EM-Gold gehabt, über 60 Meter, starke Leistung, hat den Job gemacht, Favoritenrolle gerecht worden, aber wenn man die Zeiten anschaut, sie ist noch nicht schneller gelaufen als Frau Cambungi, also da muss noch etwas kommen. Ihre Trainer retten von 10,90 realistisch über 100 Meter im Sommer, dann ist sie schneller als Frau Cambungi. Ich muss sie aber zuerst machen. Dumm gelaufen, apropos laufen. Marco Rose verliert am Wochenende. Herr Terzic schenkt mit Borussia Dortmund einen Sieg her gegen Bayern München. Was ist los mit dem Dortmund-Gladbach-Kombo?
Ja, im deutschen Fußball ist es im Moment einfach drauf, dass man mit lahmen Enten operiert. Ich glaube, die machen alle die gleiche Erfahrung. Das funktioniert. Der ist eigentlich auf einem guten Weg. Die grosse Chance, weil sie endlich einmal in München wieder zu gewinnen, hat er auch nicht geschafft. Marco Rose schwätzt sich im Kopf und Kragen und verliert nur noch. Nicht gut. Für keinen Club läuft es gut. Und für die Nazi auch nicht. Der FC Basel verliert gegen Servette. Also, was will man da noch sagen?
Ja, die Frage ist, was ist die Steigerungsform von Krise? Keine Ahnung. Es bleibt für uns Außenstehende, die den FCB halbwegs neutral können betrachten, sehr unterhaltsam. Mir hat wahnsinnig bewegt, das Goal, das Eisner von Servette, wo nach einem angeblichen Offside nachher doch gegolten hat, weil der Herr Cardoso, der bei Basel Verteidiger ist, offenbar mit einer Haarspitze am Ball war. Also da der Videobeweis wieder ein ist. Ja, sagen wir mal, schwer nachvollziehbar für Fans, die sich das anschauen. Also die Conclusive Evidence, dass dort tatsächlich jemand den Ball berührt hat, fehlt mir. Aber gut, es bleibt mindestens interessant. Was tut's am Sonntag gegen Lugano?
Wie geht's aus? Jetzt kommt die Trendwende. Ab jetzt, also nicht ab jetzt, sondern am Sonntag. Von Dutz an daheim gewinnen und ist nicht mehr auswärts gut, sondern ab jetzt daheim. Und überrascht wieder alle, verwünscht alle vom falschen Fuß. Niemand rechnet mit dem, auch du nicht, vor allem du nicht, als Von Dutz-Hasser. Jetzt gewinnen sie gegen Lugano 3-0, statt wie immer üblich daheim 0-3 zu verlieren. Dafür wird es nachher auswärts ein bisschen schwierig, aber mit dieser Heimstärke fährt man insgesamt besser.
Ich weiß nicht. Ich glaube, der FC Lugano, also erstens habe ich fast richtig getippt. Letzte Woche habe ich gesagt, Gesamtscore von 1 zu 5 für Vaduz in diesen zwei Matches. Das war 1 zu 4 gewesen. Ich gebe zu, dass ich nicht unbedingt mit einem 1-1 gegen IB gerechnet habe. Jetzt gegen Lugano, also die Luganesi werden heiß sein nach dem krummen Ding, das der Herr Baumann hier kassiert hat gegen FCZ. Ja, also man hat dort einiges gut zu machen. Man ist nicht unbedingt die schlechte Mannschaft gegen Zürich. Man hätte unter die Türe müssen. Ich glaube, das wird jetzt aber Vaduz ausgelassen. Gibt es deutliches 1-0 für Lugano? Deutliches 1-0.
Schauen wir mal, wir bleiben auf jeden Fall dran. So viel können wir versprechen. Investigativer Journalismus in dem Gefäß nicht unbedingt, teilweise. Aber bei Vaduz bleiben wir dran. Dem gehen wir auf die Spur. Bis zum bitteren Ende.
Also, wo kann man es sagen? Wir danken fürs Zuhören. Bis gleich.
Sehr gern.
Adieu.
Adieu.